time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Reloaded. Yo, 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 der All Ball Podcast ist zurück und zwar direkt back to back. Freitag und Samstag wird hier aufgenommen bei uns.
Aber nur einmal zählt.
Ja, nur einmal zählt. Wir haben gestern einen versehentlichen Testlauf hier eingelegt, weil tatsächlich unsere Aufnahmen zerschossen waren oder ich glaube vor allem meine Aufnahme war es. Und wir dementsprechend heute hier am Samstagmorgen nochmal da sitzen. Also Rob, danke, dass du auch die Zeit hattest. und ja, jetzt sitzen wir hier und nehmen am Samstag früh auf, nachdem wir Freitagabend schon das Vergnügen hatten. Also quasi aufnehmen, ins Bett gehen, aus dem Bett raus und direkt wieder aufnehmen. So sieht,
und dasselbe sagen praktisch.
Ja, genau. So sieht das Wochenende der All-Ball-Podcast-Crew diese Woche aus. genau. So, dann starten wir genauso rein wie das letzte Mal, würde ich sagen. Wir haben einige Themen in der NBA, ist mords was los. Es gibt täglich irgendwelche News und eine der News stand schon so länger im Raum. Eins meiner absoluten Hassthemen tatsächlich jetzt über die letzten Jahre. Nun ist es in Stein gemeißelt. Das neue NBA All-Star-Game ja, setzt Maßstäbe in Sachen, hast du noch nicht gesehen, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und ich bin ganz froh eigentlich, dass wir das jetzt zum zweiten Mal aufnehmen, weil beim ersten Mal habe ich mich da ein bisschen verhaspelt, weil die Änderungen tatsächlich so kompliziert waren, dass ich das nicht auf die Reihe bekommen habe, das ordentlich zu erklären. Ich hoffe, das kann ich jetzt diesmal besser machen.
Hast du nochmal
also, genau. Lass mal bei denen bleiben, was gleich geblieben ist.
Yes.
Und das sind 24 Spieler. Mhm. All-Stars, 24 All-Stars aus jeweils zwei Conferences natürlich, Ost und West, und jeweils 12 Spieler pro Conference. Genau. Allerdings gibt es nun drei Teams. Mhm. Davon sind zwei US-Teams und ein International-Team, also das World-Team. Und es wird in einem Round-Robin-Turnier gespielt mit also vier Spiele, 12 Minuten. Und im ersten Spiel spielen die beiden amerikanischen Teams gegeneinander. Dann spielt jeweils das eine amerikanische Team gegen das World Team. Damit haben wir drei Spiele.
Ja.
Und dann wird halt geschaut, ja, wer hat die meisten Siege, beziehungsweise wenn alle Siege gleich sind, alle Siege und Niederlagen gleich sind, dann zählt der Punkteunterschied, um zu entscheiden, genau, wer im letzten Spiel, im vierten Spiel, die 12 Minuten im Finale spielt.
Genau. Das war jetzt ganz knapp zusammengefasst und wie du sagst, also im Endeffekt, und das ist natürlich der springende Punkt, warum das ganze Ding jetzt so ganz, ganz komisch ist, man hat das gleiche System, wie man es eigentlich quasi schon immer hat, Ost-West, Eastern Conference, Western Conference, da wird gewählt, die Fan-Vote zählt mehr und zwar nur für die Starting Five, also Starting Five wird gewählt von Fans, Spielern und Medien, glaube ich.
Genau.
Und dann kommen wieder die Coaches und wählen die Reserves, also die Bankspieler. Da bleibt alles unverändert. Allerdings, und das ist halt für mich so maximal unlogisch, gehst du dann, nimmst das alte System, aber machst danach was komplett anderes und im Endeffekt macht es einfach keinen Sinn, weil du wählst 12 pro Conference, spielst aber nicht die Conferences, sondern machst 3 Achterteams, 2 amerikanische und ein internationales und hast dann diese 24 Spieler halt quasi gedrittelt und ja, stellst damit ja eigentlich deinen ganzen Wahlvorgang irgendwie auf den Kopf und ja, aber gesetzt dem Fall, dass da was nicht klappt, was relativ wahrscheinlich ist, außer die Coaches natürlich, also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Der Adam Silver wird da vielleicht schon, nachdem die Starting Fives gewählt wurden, die Coaches vielleicht ein bisschen instruieren, darauf zu achten, dass das ungefähr hinhaut. Falls es aber nicht hinhaut und du hast beispielsweise 18 Amerikaner und 6 Internationals, kommt Adam Silver höchstpersönlich mit seinem Recht als Commissioner und sagt, aha, da fehlen doch 2, dann nominiere ich 2 nach. Um dann den Roster der Internationals beispielsweise aufzufüllen und umgekehrt. Also und man muss ganz ehrlich sagen, bei der Dichte an internationalen Topspielern glaube ich jetzt nicht, dass das zu wenige werden.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich habe mir das ja mal angeschaut, wie viele International Players denn in Frage kämen. Und das sind locker 12, wenn nicht sogar 15, die das All-Star-Potenzial haben. Und Adam Silver sollte da kein Problem haben, da Leute nachzunominieren. Und wie du gerade gesagt hast, man kann ja dann schon absehen, wenn die Starter gewählt sind, wie viel braucht man denn dann noch?
Genau.
Und dann glaube ich schon, dass er die Coaches instruieren wird. Okay, wir brauchen hier aus der Conference 3 oder aus der Conference 3 oder wir brauchen noch 5 oder wie auch immer.
Ja.
Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass er dem selbst aus dem Weg gehen will, dass er da praktisch das Zünglein an der Waage ist, weil letztendlich macht er das World Team ja, also er beeinflusst ja die Spielerqualität beziehungsweise das Potenzial des Teams dadurch, dass er sagen kann, wer da reinkommt und wer nicht. Deswegen glaube ich schon, dass die Coaches das unter sich ausmachen.
Also wäre auch auf jeden Fall eine super unangenehme Situation, aber wie gesagt, wir haben in den letzten Jahren nur noch internationale Spieler als MVPs, also das heißt, allein die Starting Five von Team Welt quasi wäre höchstwahrscheinlich ein absolutes Brett, wenn wir da jetzt mal kurz reingehen mit irgendwie Jokic, Giannis, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, wen haben wir noch im Frontcourt?
Kannst Victor
Wembanyama, Markkanen noch hinterher und so. Also genau, dass ich Wemby jetzt vergessen, natürlich gut, er hat aber auch krass nachgelassen. Nee, aber das ist schon eine Nummer auf jeden Fall, ne? Also, dass du dann in der Spitze safe ein Bombenteam hast. Aber dann auch dieses Jahr, es gibt immer wieder Spieler, Franz Wagner war letztes Jahr schon auf All-Star-Level, wenn er nicht verletzt wäre. Jemand wie Karl Anthony Towns ist eigentlich auch kein Amerikaner, hat für die Dominikanische Republik Nationalmannschaft gespielt. Da gibt's schon ein paar Kandidaten. Also DeAndre Ayton ist jetzt natürlich nicht auf All-Star-Level, aber er von den Bahamas wäre theoretisch dann auch noch so ein Auffüllspieler.
Aber deswegen, du hast den Şengün zum Beispiel.
Şengün, selbstverständlich.
Und natürlich dein Lieblingsspieler Rudy Gobert.
Rudy Gobert natürlich, also perennial All-Star. und dann hast du aber halt auch so, wir haben uns neulich erst über ihn unterhalten, den Avdija von den Portland Trailblazers, der 25 plus im Schnitt macht. Das ist natürlich jetzt nicht dein typischer All-Star, weil er sich gerade zu dem mausert, der er diese Saison ist. Aber rein von den Stats her, könnte man sich nicht beschweren, wenn er das Niveau bis dorthin hält. So. Ja. Und da hast du auf jeden Fall in der Breite auch wirklich genug Spieler. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie das Voting ausfällt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es dann irgendwie ein bisschen ätzend wird. Es ist ja immer wieder dieses Biggest Snubs und so. Das ist immer wieder was ich super faszinierend finde, wie politisch dann doch gewählt wird und auch wie verbreitet es ist, Teamerfolg quasi über die individuelle Leistung zu stellen, weil ich selber finde eigentlich bei All-Stars, also ich bin überhaupt gar kein Fan von sowas wie damals die Atlanta Hawks mit 4 All-Stars, wo dann Jeff Teague, Kyle Korver, Paul Millsap und Al Horford alle 4 All-Stars waren. Das sind 4 Namen, wenn du die heute hörst, denkst du nicht, dass einer von denen All-Star war.
Mhm.
Ganz blöd gesagt. So, und dementsprechend finde ich es eigentlich immer ganz gut, auch selbst wenn du in einem vermeintlich Loser-Team oder schwächeren Team bist, aber du bringst halt Spiel für Spiel deine 25, 30 Punkte, holst Rebounds, hast Assists und so, dann spielst du wie ein All-Star.
Ja.
So, und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das dann dieses Jahr sein wird, weil ja, die Macht des Adam Silver könnte dann hinten raus, also es wäre super unangenehm, auf jeden Fall, aber könnte hinten raus ein bisschen spannend werden, glaube ich.
Ich meine, es werden sich jetzt wahrscheinlich viele Leute fragen, warum 3 Teams? Warum nicht einfach ein World-Team gegen das USA-Team? Und das haben wir uns auch gefragt, was das soll. Und ich kann mir das nur so erklären, dass die Angst haben, praktisch das World-Team nicht ganz füllen zu können, wenn es praktisch 12 gegen 12 sein müsste.
Ja.
Das ist der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, weil sie dann denken, okay, dann müssen wir uns irgendwie jemanden aus dem Arsch ziehen, der vielleicht nicht All-Star-Level ist, aber weil er international ist und dann irgendwie wir das Team auffüllen müssen, muss er reinrutschen. Aber wir haben ja gerade schon gesehen, die kommen locker auf 12 Leute und die brauchen ja nur 8. Ja.
Ja.
Also deswegen, mir leuchtet das nicht ein, warum sie das machen. Und das macht alles schwieriger und komplizierter, als es sein muss. Wir waren ja von Anfang an kein Freund von der Idee, ja, Welt gegen USA spielen zu lassen. Aber jetzt machen sie sogar zwei USA-Teams gegen ein Weltteam und machen ein Turnier draus. Also nochmal maximal komplizierter, als es sein muss. I don't know. Ich verstehe es nicht.
Ja, und also, wie du sagst, wir waren zum einen von Anfang an keine Fans. Turnier ist auch in großen Anführungszeichen, weil, also, sorry, aber der Spielmodus, was sollen da für Spiele rauskommen? Also, wenn man es überhaupt Spiele nennen kann, es ja, sind einfach Minuten, Viertel, ne? Also im Endeffekt, kein Plan, was für Pausen da dazwischen sind, aber eigentlich musst du es ja angehen wie ein normales Spiel, mehr oder weniger, wobei, wenn du dann das Team bist, das aussetzt, also du machst das erste Spiel und bist dann im dritten erst wieder da, brauchst ja nochmal ein kleines Warm-up eigentlich und so. Boah, das sind lauter so Sachen, also weiß ich nicht, wie durchdacht es ist. Also für mich sieht's echt ein bisschen wack aus, vor allem, weil du, was kommen da für Scores raus? Dann hast du, wenn du irgendwie langsam in das Viertel reinstartest, also ich nenne es jetzt auch bewusst Viertel, dann, keine Ahnung, scorst du irgendwie 22 Punkte. Aber klar, bei All-Star-Defense am Ende bringen sie es fertig und die Spiele gehen 50-47 aus. Aber ja, ist halt, also keine Ahnung, ich sehe da echt wenig Sinn dahinter. Ich finde es total komisch, weil, ja, wie du gesagt hast, es verkompliziert alles maximal unnötig. Es entfernt sich immer mehr von dem, was ein NBA-Fan sehen will. Also ich bin nicht NBA-Fan wegen irgendwelchen Zirkusnummern, sondern wegen dem geilen Spiel. Und das Spiel hat 4 Viertel und dauert 48 Minuten. Und meinetwegen, also wenn es Achterteams sind, also das Positive an so einem Achterteam ist, dass du halt weißt, okay, das ist diese kleine Rotation, da sind nur die Besten der Besten dann drin so, aber dann hört es auch schon wieder auf. Und ich kann mir allerdings vorstellen, als du das gerade gesagt hast, kam mir das so, ich versuche mir so auszumalen, wie Adam Silver und sein Stab an Funktionären und Managern und was weiß ich, also wie auch immer das aussieht in der Planung, wie sie da in so einem Konferenzraum sitzen und dann wahrscheinlich ganz altmodisch geguckt haben, wer so die All-Stars sind der letzten Jahre, um dann festzustellen, also wenn wir das machen, also 50-50 wäre irgendwie scheiße, weil dann müssten wir so viel von den Amis cutten. Ja, schauen wir mal, der und der und der. Oh, weil das ist ja auch die Realität. Es gibt ja ganz viele, die einfach Jahr für Jahr für Jahr All-Star sind. So Gewohnheits-All-Star mehr oder weniger. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass dann so aufgefallen ist, okay, die letzten Jahre so und so, dann war die Liste von den Internationals halt wesentlich kürzer als die von den USA. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, das ist die Idee.
Zwei Teams machen.
Zack, bumm, wir machen zwei Teams da und eins da. Und das ist natürlich kacke. Also ich meine, klar, ist auch kacke für Spieler, die dann wegen des neuen Formats irgendwie am Ende ihrer Karriere ein Sternchen weniger da haben. Aber ja, mein Gott, am Ende behandeln die Spieler das Spiel, als wäre es ein Scheißdreck und geht um nichts. Deswegen ist es dann auch wieder wurscht. Ja, also so, keine Ahnung. Also ich bin absolut zwiegespalten, was das gesamte Konzept All-Star-Game, All-Star-Weekend angeht, weil es halt einfach so, ja, sich zu dieser krassen Nullnummer entwickelt hat über die letzten Jahre, die an sich kein Mensch braucht. Und das liegt in allererster Linie an den Spielern.
Ja, leider.
So, und dementsprechend, ja, keine Ahnung. Also ich bin sehr skeptisch, dass das in irgendeiner Form cool sein wird. Sehen wir dann, ja, weiß nicht. Also ich habe es dir schon gesagt, in der WNBA haben sie es ja auch hinbekommen, ein anderes Format zu finden als East versus West, haben quasi Team USA gleichbedeutend mit der Nationalmannschaft gegen die WNBA All-Stars spielen lassen, wo dann Satou beispielsweise dabei ist, Caitlin Clark und so, die entweder international sind oder nicht den Cut in die Nationalmannschaft gemacht haben.
Aber warum haben sie es überhaupt geändert? Warum nicht einfach East gegen West?
Keine Ahnung, aber das hat wenigstens funktioniert. Also so, weil dann da so ein Ansporn war, das Team USA zu schlagen. Das jetzt ist ja dann auch nicht Team USA. Das ist ja keine Ahnung was. Also
Also ich weiß nicht, ob ich mir das anschauen werde, aber wenn, dann graut es mir schon vor den Erklärungen der Kommentatoren, die praktisch nach jedem Spiel erklären müssen, wer jetzt gleich auf den Platz kommt und warum und was passiert danach und wer ist jetzt weiter und warum sind es nur 8 und warum sind nur 12 Minuten. Also es wird wieder die ganze Zeit erklärt, spiel einfach. Also das wird mich schon wieder maximal nerven, deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das antue.
Und parallel wirst du die ganze Zeit quasi die Kalkulation haben, was der Zwischenstand ist, wer
jetzt ins Finale kommt. Genau, was ist die Punktedifferenz
jetzt. Genau, und gleichzeitig, und das ist ja dann bei diesem haarsträubenden Ansatz einfach der springende Punkt, Änderung, ob das jetzt sein muss oder nicht, ich hätte schon lange darauf geschissen, ehrlich gesagt, und hätte einfach 0815 ganz normal, wie es immer war, East versus West gemacht, weil die letzten Jahre gezeigt haben, dass es einfach scheiße ist und dann... Yes. Lass scheiße sein, aber wenigstens die Tradition beibehalten, weil es wird sich wahrscheinlich nichts ändern.
Genau, es wird ja nicht besser.
Genau, und wenn du aber eine Änderung einführst, wo du so lange wie wir jetzt darüber diskutieren musst und quasi es so viele Erklärungen braucht, um überhaupt zu checken, was da so dann alles passieren wird, sorry, dann ist doch von Anfang an für den Arsch. Also, so, keine Ahnung. Also ich,
Ja, und halt, sie bewerben das mit von wegen, es ist Team USA gegen die Welt. Und das erste Spiel sind einfach zwei Team USA-Teams gegeneinander.
Genau, ja, wahrscheinlich. Ja,
und
eben.
Und
ja.
Wenn es doof läuft, hast du Team Welt vielleicht nicht mal im Finale. Und dann hast du im Finale auch Team USA 1 gegen Team USA 2. Ja. Also dieser gesamte Ansatz ist so, ja, wir hoffen, dass die Welt besser ist und ins Finale kommt und so. Aber dann hättet ihr doch einfach ein Spiel machen können. Strange. Ein Spiel, ganz normal, 4 Viertel, 12 Minuten jeweils.
Ja, und ist halt auch, wie passiert der Split zwischen USA 1 und USA 2?
Ja.
Also wie werden die aufgeteilt? So, wird da gewürfelt oder wird dann da doch irgendwie mit den Coaches besprochen, wer will
Team
wen?
Team-Captains wählen
genau,
wieder ihre
also,
Homies, keine Ahnung.
Ja, strange. Also nee, scheint aus meiner Sicht kein Ansatz zu sein, den es gebraucht hätte. Ich wollte jetzt schon fast sagen, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube nicht dran. Deswegen,
Nee, ich glaube auch nicht dran. Nee. Aber mal.
Also kann ich mir nicht vorstellen. Ist einfach, nee, ist zu kompliziert, ist zu an den Haaren herbeigezogen und ist einfach nicht mehr, da drehen wir uns im Kreis, ist immer wieder beim Thema, ist nicht mehr unsere NBA quasi. Ja. Aber gut, das All-Star-Weekend bleibt spannend oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja. Es sind noch ein paar Sachen, andere Sachen passiert in der NBA und unter anderem ist der GM der Dallas Mavericks gefeuert worden. Unser guter Freund Nico Harrison. Ich hätte schon Nico Harris gesagt. Gab es nicht mal einen Bundesliga-Nationalspieler? Nico Harrison ist gefeuert worden. Ich habe es beim ersten Mal schon gesagt, der beste GM, den die Lakers je gehabt haben.
Ja.
Weil der gute Mann hat natürlich einen Prime Luka Doncic weggetradet und dafür sich einen verletzungsanfälligen Anthony Davis, Max Christie und einen First-Round-Pick geangelt. Yay, super.
Yay.
Und also der Besitzer der Mavs hat gesagt, okay, ich habe mir das jetzt lang genug angeschaut und wir brauchen dich nicht mehr, ciao. Und der Zeitpunkt ist halt ein bisschen merkwürdig.
Ja. Ja, ich meine, der Transferzauberer hat jetzt ausgezaubert, quasi. Es ist komisch, wie du sagst, das Timing ist irgendwie strange. Weil eigentlich, also man schaut nicht hinter die Kulissen natürlich. Er war tatsächlich 4 Jahre im Amt. Also, und das ist natürlich was. Er stand nur im Rampenlicht durch diesen Luca-Fauxpas. Man kann es ja nicht mal mehr Trade nennen. Also durch diese katastrophale Entscheidung, Luka Doncic abzugeben. Davor war das jetzt niemand, der irgendwie groß in der Öffentlichkeit stand. So. War aber ja nicht so, dass die Mavericks davor nur Scheiße gemacht haben, schon seit Jahren, weil er da alles verkackt hat, sondern eigentlich im Gegenteil, er war ja dann auch beteiligt am Finaleinzug. Also so, er hat ja jetzt nicht alles schlecht gemacht. Und dann glaube ich aber tatsächlich auch nicht, dass der in einem völligen Alleingang heimlich still und leise Luka Doncic zu den Lakers verfrachtet hat, weil das, also so läuft es doch nicht. Also das muss doch in irgendeiner Form ein Entscheidungsgremium geben, wo man dann da wirklich am Tisch sitzt und diskutiert und macht und tut. Und deswegen, keine Ahnung, es ist jetzt nicht so, dass der mir leid tut, weil ich meine, am Ende ist er der den Trigger pullt quasi und das ist halt kacke. Klar, es wird nie aufhören, deswegen kann man grundsätzlich verstehen, dass die Mavericks jetzt diese Entscheidung getroffen haben, weil das für die Fans auf jeden Fall, er ist der absolute, die Persona non grata eigentlich, kann man sagen. Also er hat ja quasi den Schandfleck der Franchise verursacht in den Augen der Fans. Dementsprechend haben die Anti-Nico-Gesänge nie aufgehört. Also nachvollziehbar, aber dann auch irgendwie wiederum strange, dass du diesen einen Menschen allein verantwortlich machst und dann halt mit dem neuen Setup, mit Anthony Davis, mit jetzt dem Nummer-1-Pick, der dir irgendwie zugeflogen ist, Cooper Flagg und so, mit eigentlich auf dem Papier keiner schlechten Mannschaft, nach 10 Spielen circa den Stecker ziehst und sagst, so, jetzt ist rum. Und die neue Saison hat halt angefangen und du bist mit dieser Anti-Nico-Energie in die neue Saison rein. Also entweder hättest du es gleich machen sollen, nachdem, also wirklich so die Woche, nachdem der Trade war, oder dann im Sommer, oder du ziehst es halt durch. Aber jetzt so in between things, weiß ich nicht, finde ich irgendwie nicht, sieht nicht gut aus.
Ja, zumal ja praktisch einen Wechsel, was die GMs angeht oder Front Office allgemein angeht, ja praktisch eine kurzfristige Entscheidung ist, die aber praktisch langfristig gelten soll. Genau. Warum machst du dann so eine Entscheidung, wenn du sagst, okay, wir brauchen jetzt einen Clean Slate und wir fangen neu an, dann mach das doch in der Offseason.
Ja, genau.
Jetzt wirst du praktisch den Verlauf der Saison wirst du jetzt nicht durch den Wechsel von einem GM beeinflussen können. Dafür sind Coachwechsel da.
Ja. Ne?
Und das verstehe ich halt nicht bei der Entscheidung. Und mir wird, glaube ich, immer klarer, beziehungsweise das ist meine starke Vermutung, dass tatsächlich das nur gemacht worden ist, um die Fans zu besänftigen.
100%.
Weil wenn du neu anfangen willst, dann brauchst du erstmal in erster Linie die Fans auf deiner Seite.
Ja.
Und das kannst du nicht machen, wenn in jedem Heimspiel praktisch der Kopf deines GMs gefordert wird. Berechtigt oder unberechtigt, so kannst du nicht praktisch weitermachen. Deswegen wurde er geopfert, weil sie eh gesagt haben, okay, dumme Entscheidung, es läuft nicht. Und die Fans wollen ihn raushaben. Ja. Das sind irgendwie schon genug Gründe, um ihn zu kappen. Und dann haben sie das jetzt halt gemacht.
Ja.
Besser wird's jetzt, glaube ich, nicht die Saison, weil
Nico
Harrison ist nicht schuld an den Verletzungen, die Dallas Mavericks haben, aber mir tut's jetzt auch nicht leid.
Ja, nee, aber das ist halt jetzt das Ding, kurzfristig, also keine Ahnung, was hat das jetzt für einen Impact? Also vielleicht gar keinen, weil, wie du sagst, die Verletzten sind verletzt, die hat er nicht verletzt, die haben sich verletzt. Klar, Anthony Davis, weil es nicht das erste Mal, dass der verletzt ist, aber im Endeffekt kann er trotzdem, also nicht 100% was dafür. Natürlich war es ein Risiko, zu sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwie auf Defensive Mindset, weil deswegen haben wir die Finals verloren, scheiße, der Luca ist zwar geil, aber der kann nicht verteidigen, wir brauchen jetzt einen Defensive Anchor. Und einer der Besten ist da Anthony Davis, der ist zwar verletzungsanfällig wie sonst, aber mein Gott. Also smart war der Move nicht, da gibt's nichts schön zu reden, aber jetzt dieses Timing von Dallas ist einfach komisch. Mittlerweile, deswegen gut, dass wir jetzt das zweite Mal aufnehmen, heute Nacht, also in der Nacht von Freitag auf Samstag, hat sich auch Dirk Nowitzki geäußert zu dem Thema und klang sehr, das war interessant für mich zu sehen. Also man hat richtig, finde ich, in seinem Gesicht erkannt, wie sehr ihn das schmerzt. Dass seine Dallas Mavericks da jetzt so baden gehen und da wirklich so viel kaputt gemacht wird innerhalb kürzester Zeit, vor allem mit Blick auf, wir waren in den Finals und gehen danach quasi in den freien Fall. Also, und er hat da auch nochmal beschrieben, die ganze Situation, Und das macht's ja, hat ja auch den Trade noch schlimmer gemacht. Du tradest, sie hatten da, glaube ich, 14-3 in den letzten 17 Spielen oder so. Und Luca verletzt sich und du tradest ihn dann auch noch verletzt, während das Team gerade aussieht, als ob es neu zu klicken beginnt. Und hittest dann Reset, macht gar keinen Sinn. Und Dirk hat auch sehr viel über die Fans geredet, weil natürlich er in seinen 21 Jahren das absolute Mavs-Heiligtum. Er ist ja Teil der Fans, jetzt ist er selber Fan und irgendwie, ja, so, also klar, so enttäuscht, dass er statt beim ersten Mavericks-Game zu sein, lieber beim Season-Opener der Lakers seinen Ziehsohn, seinen Schützling Luka Doncic sich live anschaut. Aber sein Interview jetzt, boah, ich würde sagen, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als lässt er die Tür auf für eine mögliche Anstellung, beziehungsweise, dass er dem Team helfen könnte. Also er hat so ein bisschen geredet wie so ein heimlicher GM, so. Mhm. Weiß ich nicht. Also da, das wäre natürlich eine absolute Feel-Good-Story oder so ein da schließt sich der Kreis-Moment oder Full-Circle-Moment, aber ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt zu viel rein interpretiere, aber ja, wäre natürlich für die Fans auf jeden Fall ein krasses Zeichen. Wir knallen den GM raus, den ihr alle verteufelt und der euer Blut zum Brodeln bringt. Und wir holen stattdessen den großen Deutschen, unseren krassesten Spieler, der jemals die Farben der Franchise hatte. Und der wird der Neue. Das wäre natürlich, talking about Fanbase, das war natürlich der Move schlechthin.
Also, es wird ja eh gemunkelt, dass die Dallas Mavericks Dirk Nowitzki entweder inoffiziell oder in einer offiziellen Rolle zurückhaben wollen. Also ihm da praktisch eine Stimme geben wollen im Team, die dann auch gehört wird. Und das wäre natürlich, ja, das wäre ja der ultimative Move dafür.
Ja.
Ich weiß halt nicht, ob er dafür geeignet ist, aber und ich meine jetzt nicht von wegen, dass er nicht genug über Basketball weiß. Da weiß er auf jeden Fall mehr als Nico Harrison natürlich. Ja. Aber zum GM gehören natürlich auch sowas wie, du musst Connections in der Liga haben, ne? Du musst Connections zu den Agenten der Spieler haben und so weiter. Und da weiß ich nicht, ob er das mitbringt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er qualifizierter ist als Nico Harrison, aber was man sich so sagt, geht's halt fast auch nicht unqualifizierter, weil als Nico Harrison bei Nike war und für Talent Evaluation zuständig war, musste er halt auch unter anderem so Spieler evaluieren und die so in Kategorien einordnen und da hat er jemanden wie Drew Holiday in dieselbe Kategorie wie Nikola Jokic gepackt. Ja. Und das kann jeder aus der 10. Klasse kann das besser. Also das verstehe ich nicht,
Visionary,
wie sowas passiert. Visionary, der dann tatsächlich GM wird und das ist ja und dann sich dann auch 4 Jahre hält. Das sind einfach Sachen, wo die das ist Wahnsinn. Ja, das verstehe ich nicht, wie jemand da landen kann.
Das hat er insgesamt, wenn man das alles liest, da gibt's Verschwörungstheorien noch und nöcher. Eine davon ist ja auch diese Connection eben Nike, NBA, Rob Pelinka, Freundschaften mit ihm und so. Dann, dass eben die NBA da quasi mitgeholfen hat, weil eins der wichtigsten Gesichter dann jetzt beim heiligen Team aus Los Angeles gelandet ist und so. Also, wenn man sich solche Videos anschaut, die Argumentationskette scheint schlüssig, aber will ich jetzt da nicht so viel geben. Aber, also, es schaut oder es hat alles echt strange ausgeschaut. Das kann man nicht anders sagen. Also, es ist schon so ein bisschen, wie kommt der von Nike, wie landet der diesen Job? Wie du sagst, da wäre jetzt Dirk Nowitzki ein wesentlich naheliegenderer Kandidat für den Posten des GM, aber
das wäre crazy. Ja. Also weil, ja, damit holen sie sich nicht nur sofort die Fans zurück, sondern halt auch ja praktisch so das Ansehen in der Welt, weil die Dallas Mavericks gelten ja jetzt so als Lachnummer und dann praktisch ihre Galeonsfigur als GM zu machen, das ist ja so, als hätten die Lakers damals Kobe zum GM erklärt. Das ist ja dann auf einmal, okay, jetzt was ganz anderes. Vergessen wir, was war. Mit dem können wir weitermachen.
Also sie lassen oder würden dann die Legacy weiterleben lassen einfach so, weil er eine aktive Rolle und nicht nur eine, sondern eine der zentralen aktiven Rollen hätte. Ich meine, das ist ja im Fußball ein ganz weit verbreiteter Ansatz, dass du im Management so Club-Legenden sitzen hast, die das machen. Deswegen, also, ich meine, in der NBA gibt es auch genug Beispiele, aber einer vom Format Dirk Nowitzki wäre natürlich auf jeden Fall ein Brecher, ne? Muss man sagen. Ja.
Auch wenn wir gerade von Dirk Nowitzki sprechen, und ich komme mir ziemlich blöd vor, das jetzt nochmal zu erzählen, weil ich das gestern Abend schon erzählt habe, aber diese U-Bahn-Werbung, also diese Werbung, die in den U-Bahnen läuft und praktisch von Lufthansa über die Business Class und dass die Betten da 2,20 Meter lang sind, da ist Dirk Nowitzki drauf und die machen das echt so, dass sie nicht dazu schreiben, dass es Dirk Nowitzki ist. Ja. Was ich faszinierend finde, weil der gute Mann halt nicht zu erkennen ist. Also für Kenner natürlich schon, aber für eine, weiß ich nicht, eine Oma, die dran vorbeiläuft und Dirk Nowitzki eigentlich kennt, ich glaube nicht, dass sie den erkennen würde, weil er ist nur halb drauf, er ist nur so mit halbem Oberkörper drauf. Der liegt auf der Seite, der hat die Augen zu.
Ja, die Augen zu, genau.
Und da steht dann einfach, also es ist ein Vermerk, 2,20 Meter Bett in der Business Class. Ja. Aber nicht, ja, auch ein NBA-Spieler, Dirk Nowitzki kann darin liegen, sondern da liegt einfach irgendein Typ, das könnte irgendjemand sein, und versuchen sie gar nicht mal irgendwie zu erklären, was der Witz an dieser Kampagne ist. Und ich meine, sie müssen ja wahrscheinlich auch ein bisschen Geld bezahlt haben dafür. Das finde ich erstaunlich. Also mutig ist es, als Marketing-Entscheidung zu sagen, ja, wir brauchen nicht, den erkennt jeder, aber dass wir so weit gekommen sind in Deutschland, ist schon heftig.
Ja, ob wir das sind, das ist halt die große Frage. Also,
mich würde es halt interessieren. Genau. Frag 20 Leute, die dran vorbeigehen, wer ist es?
Wer ist es? Weil, und dadurch, dass er auch abgeschnitten ist, ist es jetzt nicht so eindeutig, auch mit diesem.
Du siehst nicht, der könnte 1,70 sein.
Genau, also du siehst halt, da liegt einfach ein Mann mit Augen zu und der ist drauf bis Hüfte ungefähr. So, und dann kommt der Cut. Ich habe es gar nicht so im Detail angeguckt. Ich bin nur so im Vorbeilaufen oder Vorbeifahren vielleicht sogar in der U-Bahn. Habe ich mir gedacht, der Dirk, cool, Lufthansa, nice. Aber ja, jetzt wo du es dann sagst, also finde ich schon auch krass, weil also eine Möglichkeit wäre tatsächlich, dass eben Lufthansa denkt, beziehungsweise dass es tatsächlich so ist, dass Dirk Nowitzki wirklich so der deutsche Michael Jordan ist, den man einfach erkennt. So, was natürlich super geil wäre, weil wir wissen alle, welchen Stellenwert deutsche Basketballstars in Deutschland haben. Ich meine, da hat er die absolute Sonderrolle, um Gottes Willen.
Ja, klar.
Aber ja, ist ein gewagter Ansatz. Also cool, also, dass die das
wenn
machen.
Wenn es Lothar Matthäus wäre, würden sie Lothar Matthäus hinschreiben.
Wahrscheinlich aber schon, ja.
Ich finde es einfach erstaunlich. Also
wahrscheinlich schon.
Vor der Entscheidung. Ja. Der sich da durchgesetzt hat und gesagt hat, nee, brauchen wir nicht hinschreiben.
Den kennt jeder.
Mein Hut.
Den kennt jeder. Legende. Der hat eine eigene Statue.
Ja. Gut, was ist noch sonst noch passiert in der Liga? Unser Lieblingsteam, die LA Clippers. Das älteste Team der Liga.
Ja.
Mit, was haben die für einen Altersdurchschnitt? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben sie 8 Spieler, die über 30 sind.
Ja.
Unter anderem Chris Paul mit 40 und Brook Lopez mit 37. Haben jetzt einen Spieler weniger, weil Bradley Beal sich die Hüfte gebrochen hat.
That's crazy.
Und out for the season ist nach einer Surgery. Und wichtiger Spieler für die Clippers. Bradley Beal wurde ja.
What if?
Ja. Bradley Beal wurde ja von den Suns gewaved auf seinen Wunsch hin. Und damit er sich sein Team aussuchen kann, wurde bezahlt dafür. Und jetzt ist er halt nach 10 Spielen einfach mal raus.
Ja.
Crazy. Ja. Und Kawhi Leonard hat sich Fuß und Knöchel verstaucht. Der ist auch raus. So ähnlich ein bisschen Überraschungsfaktor wie bei Anthony Davis. Also, dass Kawhi Leonard nicht die ganze Saison spielt, da hätte ich alles Geld der Welt draufsetzen können, aber mei. Und
aber Bradley Beal, also wie ich gerade sage, ist halt so ein What-If-Spieler, weil also er ist perfekt geeignet für diese Auf-dem-Papier-Teams, weil man eben weiß, was er grundsätzlich kann, wenn er fit ist und wenn man ihn lässt. Allerdings bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie lang der Zeitraum des krassen Könnens war. Plus, es war halt bei einem Team in Washington, das mehr oder weniger im nirgendwo unterwegs war. Also er hat halt eigentlich leere Punkte gescored, wenn man so will. Und ja, da war vor allem die eine Saison dabei, wo er irgendwie 29 irgendwas im Schnitt hatte. Und das ist natürlich krass. Also immer wenn ein Spieler Richtung 30 Punkte kommt, ist das auf jeden Fall, also spätestens dann Elite so. Aber aus dieser krassen Saison heraus hat sich halt sein Status so krass verändert, dass er halt direkt als, ja, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht sagen MVP-Caliber, aber auf jeden Fall als legit Superstar behandelt wurde, was Verträge und so weiter anging. Und hat aber seitdem ja komplett gar nicht mehr funktioniert, weil er eine Mischung aus Dauer verletzt und wenn fit Potenzial nicht ausgeschöpft ist.
Ja.
Und dann weiß ich nicht, also ich habe keine Vorstellung, wie sehr die Clippers sich auf ihn verlassen haben. Oder, aber, also wir beide waren
Norman
ja...
Powell gehen lassen.
Genau, und wir waren ja von, also das ist eigentlich, ja, das ist die Antwort eigentlich, weil wir waren ja von Anfang an skeptisch, aber Norman Powell war halt, war der dann sogar All-Star Reserve oder so letztes Jahr?
Bin ich mir jetzt,
aber er war borderline nicht, ja. All-Star auf jeden
auf
Fall.
Auf jeden Fall All-Star Level,
Und hat dieses Jahr schon wieder bei den, ist jetzt ja bei den Heat und hat dieses Jahr schon wieder auch 23, 24 Punkte im Schnitt. Also der macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Ja. Ja, aber Bradley Beal halt nicht. Der macht jetzt erstmal gar nicht weiter. natürlich kannst du da halt, also wie bei Nico Harrison gerade, du kannst als Team oder als Management nicht unbedingt was dafür, dass sich ein Spieler verletzt. Natürlich gibt's
aber
auch,
es gibt Vorzeichen.
Genau, also, natürlich gibt es auch irgendwie Medical Teams und Physios und so, die ihren Job nicht gut machen, aber ja, also da musst du jetzt kein Prophet sein, wenn du dir anschaust, genau, wie die Karriere von Bradley Beal davor ausgeschaut hat, ja, dass er definitiv einer der verletzungsanfälligsten Spieler ist in der Liga. Ja, und dementsprechend ja, hat der Gamble sich auf jeden Fall nicht gelohnt, würde ich sagen, weil, also, weiß nicht, was du, wie du das jetzt auffängst, in Anführungszeichen. Ich meine, so viel war es jetzt ja noch nicht, was er geleistet hat, in den ersten 10 Spielen, aber also krass, out for season mit einer Fraktur im Hüftbereich, die operiert werden muss, ist halt so what? Also
ja. Und nochmal friendly reminder, dass der Number One Pick der Clippers den Oklahoma City Thunder gehört.
Ja.
Im nächsten Draft. Ja. Also wenn es doof läuft und die Clippers werden ein Lottery-Team,
ja,
dann viel Spaß mit den Thunder für die nächsten Jahre, die sich dann irgendwie in den Top-Pick holen können.
Ja, also bis dato jetzt beim Zeitpunkt der Aufnahme 4-8, glaube ich, die Bilanz. Also nach 12 Spielen nur ein Drittel der Spiele gewonnen. Wenn sich der Trend fortsetzt, dann werden sie Lottery-Team tatsächlich. Wie du gerade gesagt hast, Kawhi Leonard ist die komplette Achterbahnfahrt. Da hast du gar keine Ahnung, wann der wie viel spielt. Und dementsprechend sieht das Team jetzt doch so ein bisschen nach Alleinunterhalter James Harden wieder aus, der jetzt ganz frisch heute Nacht ein 40-Punkte-Triple-Double aufgelegt hat gegen die Mavericks zwar.
Unser guter Freund Ivica Subacic aber auch noch.
Genau, genau. Aber der ist halt, ja, also ist ja nicht auf diesem All-Star-Level und dementsprechend...
Oops,
sorry. Ja, easy.
Ja. Okay.
Und dementsprechend sind die Clippers, also ich meine, sie spielen dann gegen die Mavericks, die auch beschissen rein starten und dann ist das ein Overtime-Spiel, das mal irgendwie gerade so gewinnt und das sagt ja eigentlich alles. Ja? Und ja, da würde ich sagen, die Clippers haben wir gut eingeschätzt.
Yes. Yes. So, es gibt natürlich noch weitere Themen und zwar, ja genau, es wird ja immer viel von Expansion gesprochen in der NBA.
Mhm.
Die NBA will sich vergrößern und in welche Städte zieht man als nächstes. Und anscheinend gibt es jetzt ein Rumor, und das wurde berichtet von Chris Mannix von Sports Illustrated, dass zusätzlich zu Expansion, beziehungsweise vielleicht auch nicht mal zusätzlich, sondern vielleicht anstatt dessen, das Thema Relocation praktisch in aller Munde ist bei den NBA-Vorgesetzten. Und zwar wird darüber gesprochen, dass vielleicht die Memphis Grizzlies und die New Orleans Pelicans ein neues Zuhause bekommen, wenn deren Arena-Verträge auslaufen und die praktisch auf der Suche sind, könnten die umgesiedelt werden,
ja.
Ja, und da werden zwei Städte genannt, wie Las Vegas und Seattle, was mich natürlich persönlich für Seattle freuen würde, weil Seattle halte ich immer noch für einen Raub des Centuries, dass die praktisch die Sonics entrissen bekommen haben. Und ja, das ist auf jeden Fall eine News wert.
Safe.
Ist cool. Also,
voll. Also ich meine, man sieht es ja...
Nicht so cool für Grizzlies-Fans, aber...
Nee, aber man sieht es ja, ich meine... Du sagst jetzt auch, nicht so cool für Grizzlies-Fans. Das Ding ist, New Orleans ist schon immer schwierig. Damals der Umzug der Charlotte Hornets mit Chris Paul damals dann als Starspieler der New Orleans Hornets. Beziehungsweise der Charlotte Hornets, das stimmt schon so. Dass dann die New Orleans Hornets waren und dann in Charlotte die Bobcats irgendwie und so. Also mittlerweile dann die Bobcats wieder die Hornets. Also das ist ja sowieso alles so ein bisschen, geht so. Aber die Franchise in New Orleans hat sich halt nie etablieren können. Also dann umbenannt auf Pelicans. So, was ist seitdem da passiert? Es wurde mit Anthony Davis ein Top-Talent verheizt, mehr oder weniger. Also da hat es einfach nicht gezündet. Die sind nie so wirklich gefährlich geworden, obwohl sie mit AD und DeMarcus Cousins eine Zeit lang das beste Frontcourt-Duo der ganzen Liga hatten. Plan nicht aufgegangen, zack, Reset. Die große Hoffnung, Zion Williamson, der Social-Media-Superstar, seine Videos gehen viral seit Jahren. Geil, unser Number-One-Pick, bam, immer verletzt. So, und zusätzlich ist das dann, sind es beides Teams und vor allem auch New Orleans natürlich in einer Region, wo wahrscheinlich das Durchschnittsgehalt nicht das höchste ist, dementsprechend Punkt, die Kaufkraft auch nicht so da ist. Und dann gehen halt, wenn das Team nicht performt und die Leute sparsamer sein müssen mit ihrem Geld, dann gehen natürlich die Ticketverkäufe zurück. Und so ist jetzt aktuell die Realität beider Teams. Also ich meine, über Ja Morant haben wir uns schon genug aufgeregt wieder. Dementsprechend gehen die Grizzlies auch gerade komplett in die falsche Richtung und bei beiden Teams bleiben die Zuschauer aus. Die Grizzlies haben jetzt erst in der aktuellen Woche, gab es ein Spiel, da war die Schlagzeile, dass das günstigste Ticket einfach $2 war. Das ist halt nichts.
Wow.
Also,
wow.
Das ist, teilweise gibt es wahrscheinlich Dorffußball in Deutschland, der mehr verlangt.
Da ist das Parkticket teurer.
Genau, ja. Parkticket kostet in Amerika wesentlich mehr als $2. Also, und das ist halt Quatsch, ja. Also Kicks IBAM zum Beispiel kostet mehr. Wenn du ein Oberligaspiel anschaust, kostet wahrscheinlich mehr. So, also Wahnsinn, ja. Natürlich, klar, dafür gibt es in der NBA auch das andere Extrem. Aber wenn du das halt alles dir so anschaust, okay, und die Entwicklung, und es sieht auch nicht aus, als würde sich das jetzt schlagartig ändern, gleichzeitig wird seit Jahren über Las Vegas und Seattle ja wieder geredet. Mhm. Und dann fände ich persönlich, dass vielleicht, ja, es sind ja auch beide Teams in der Western Conference, wird sich auch noch anbieten. Also fände ich vielleicht besser als wieder zwei neue Franchises aus dem Boden zu stampfen, dann 32 Teams zu haben, die zwei vermeintlichen Loser-Franchises, und das dürfen wir halt nicht vergessen, die NBA ist ein Business. So, also wenn da eine Franchise nicht performt, dann ist es im Endeffekt für die ganze Liga scheiße. Also auch finanziell nicht performt eben. Und deswegen fände ich das auf den ersten Blick nicht verkehrt.
Ja, ich fände es sogar besser, weil ich glaube nicht, oder ja, ich bezweifle, dass der Talentpool das hergibt, 32 NBA-Teams zu haben, ohne dass diese zwei Teams in den ersten, weiß nicht, 2, 3, 4 Jahren komplett untergehen, weil dann brauchst du wieder so einen Expansion-Draft.
Genau,
oder dann müssen wieder Teams ihre Spieler zur Verfügung stellen und sagen, okay, das ist ein potenzieller Expansion-Spieler und der kann gedraftet werden und so. Also das ist so. Ich meine, man muss sich halt nur anschauen, was zum Beispiel die Vancouver Grizzlies in den ersten 2 Jahren waren.
Ja.
2 Jahre ein Witz.
Ja.
Und damit tut man sich dann keinen Gefallen, wenn du gerade in so einer neuen Stadt bist und dann ist das Team halt nicht konkurrenzfähig. Und ich sag ja nicht mal, dass die irgendwie Title-Contender sein müssen, aber so zumindest, dass du dir die gerne anschaust. Und das ist halt, glaube ich, in den ersten paar Jahren nicht gegeben, wenn du irgendwie mit irgendwelchen Rand Spielern, die irgendwie gerade mal so in die Liga gekommen sind oder G-League-Spielern oder irgendeinem Star, der dann aber alleine spielt, mehr oder weniger. Ja. Ich glaube, damit tust du dir keinen Gefallen. Deswegen fände ich, glaube ich, eine Relocation besser.
Ja, ich auch. Also wie gesagt, und du hast die Standorte Seattle, du hast Las Vegas als Entertainment-Hochburg, die mittlerweile auch zig Profiteams da versammelt haben. Expansion Draft, interessanterweise ja in der WNBA genau das Gegenteil passiert. Die Golden State Valkyries sind in ihrer Debütsaison direkt in die Playoffs. war vogelwild, also war so die Cinderella-Story des Jahres. Die haben krass performt. Die hatten irgendwelche wilden Winning-Streaks zwischendrin. Die waren immer ausverkauft und so. Also kann auch so funktionieren. Allerdings ist die WNBA ja ein bisschen anders. Vor allem dadurch, dass es so wenig Teams sind. Ist anders. Da wären es dann, das war jetzt das 13. Team erst. Dementsprechend, ja. Bisschen andere Ausgangslage. Aber ja, Las Vegas, ich meine, die haben die Raiders im Football, die haben die Golden Knights, die auch direkt, glaube ich, in ihrem ersten Jahr im Stanley Cup Finale standen. Die haben die Aces natürlich als die absolute Dynasty in der WNBA, 3 Titel in 4 Jahren. Und sie bekommen jetzt, das weißt du besser vom Timing her als ich, sie bekommen die Oakland Athletics dazu. Ist es jetzt schon der Fall? Nee, ich glaube, das dauert noch. Und
das
die
dauert noch.
Sind irgendwie zwischengeparkt nach Sacramento oder so? War das?
Boah, ich weiß gar nicht, wo die zwischen. Also auf jeden Fall haben sie in einem Stadion gespielt, was nicht MLB-fähig war.
Okay.
Und da hätte ich einen Homerun machen können.
Ja gut für die Zuschauer. Und deswegen, also NBA fehlt quasi noch und ist ja auch, wie gesagt, seit Jahren wird ja da spekuliert, dann heißt es LeBron, wer irgendwie interessiert, sich da zu beteiligen und so weiter und so fort. Dementsprechend wären das, glaube ich, 2 Franchises, die man dafür hernehmen könnte. Ich bin Fan von der Grizzlies-Franchise, ich mag das Logo, das ist auch was, diese Heritage. Es ist in Sachen Mitchell & Ness mit das Begehrteste, was es gibt für NBA-Fans. Deswegen fände ich es da sehr schade, wenn das natürlich so einen kompletten Switch geben würde. Auf der anderen Seite, ich meine, wenn Seattle, dann müssen das die Sonics sein.
Ja,
bei Grizzlies theoretisch in die Region wahrscheinlich passen würde.
Aber dann fliegen dir die Fans um die Ohren. Also
das geht nicht, aber bei Las Vegas ist halt einfach die Frage, so wollen die das anpassen? Nehmen die was wie Aces, die High Rollers, die, keine Ahnung, irgendwas.
All-Ins.
Straight Flushes oder keine Ahnung was. Wird man sehen, aber ja, also bessere Option als irgendwie 2 neue Franchises aus dem Boden zu stampfen, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es hat sich was getan in Sachen Schuhmarkt.
Yes, sir.
Und da gibt es eigentlich 3 Stories und wir fangen mal bei der kleinsten an. Isaiah Hartenstein, deutscher Nationalspieler, ist jetzt bei Skechers.
Yes.
Und Ich freue mich natürlich für den guten Mann. Ich freue mich für jeden, der in Sachen Basketball Cash kassieren kann und seine Karriere vorantreiben kann und einfach Geld machen kann damit. Aber ich frage mich halt immer bei solchen Spielern, also bei großen Spielern, wie gut sich solche Schuhe verkaufen. Weil wir haben es ja gesehen in der Vergangenheit, dass so Big Man, Center-Spieler halt immer ein bisschen Probleme haben, ihre Schuhe zu verkaufen. Erstmal gibt's nicht viele davon, die überhaupt einen eigenen Schuh bekommen haben. Also die kannst du praktisch an einer Hand abzählen. Mutombo, Shaq und Embiid. Und mehr fallen mir dann nicht mehr ein.
Und bei Embiid war es so, der war bei Under Armour gesigned und hat er ist nie über den Embiid One hinausgekommen und hat den quasi 3 Jahre gespielt oder so. Also so, das war eine ganz komische Partnerschaft. Aber ja, der Schuh verkauft sich halt auch einfach nicht durch einen Center.
Ja, genau. Und er ist jetzt bei Skechers. Ja. Und normalerweise sagt man ja, die Skechers-Schuhe sind so Entry-Level, was so den Preis angeht.
Ja. Und da eben nicht.
Aber bei Basketball-Performance-Schuhen halt nicht. Und dann weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht.
Ja, also wie du sagst, man freut sich für ihn 100%. Also ich finde auch krass, wie sich die Karriere von ihm entwickelt. Ne? Also von Anfang an hat man gesehen, er ist auf jeden Fall ein wichtiger Roleplayer für Playoff-Caliber-Teams, weil er so die Drecksarbeit auf einem sehr hohen Niveau macht. Wird immer besser, hat er jetzt ein absolutes Monster-Game neulich mal mit irgendwie 33-19. Und spielt halt, also er ist NBA-Champion, ja. Also er spielt beim Meisterteam, das aktuell weiterhin so performt, als wird es nochmal Meister werden. Und deswegen finde ich das einen schönen Nebeneffekt, dass er dann, ja, dass das quasi appreciated wird, indem er einen Schuhdeal bekommt. Weil natürlich hat er vorher höchstwahrscheinlich seine Schuhe jetzt nicht selber bezahlt, aber das ist jetzt ein anderer Deal. Also sowas, wenn du quasi Teil dieses offiziellen Brand-Rosters bist, dann ist es ein Marketing-Deal. Dann bist du normal auch Teil von Kampagnen, entweder du als Einzelspieler oder Teil von so Gruppenkampagnen, wie auch immer. Und ja, das Ding ist halt Skechers. Also da, wie du gesagt hast, ich habe tatsächlich das Thema neulich erst mit Bekannten von uns gehabt. Da sind wir über Laufschuhe und so da reingerutscht und dann habe ich auch gesagt, ja, interessanterweise ist Skechers seit ein paar Jahren im Profisport vertreten, wo ich immer noch nicht so ganz check, wie, wo, was, weil Skechers einfach vor allem so in den 90ern und so dieser klassische Sneaker war, der also eigentlich fast auch ähnlich wie so ein Signature-Schuh, der eben nicht Sportlern zugeordnet wurde, sondern Popstars, Britney Spears, Christina Aguilera, so auf dem Level. Und dementsprechend halt hauptsächlich an den Füßen von jungen Mädels gelandet ist, weil die Mutter dann gesagt hat, ja, den kann ich dir kaufen, der kostet 60, 70 Dollar, so. Vielleicht auch 50 Dollar, aber nicht krass teuer. Und dann natürlich viel Kinderschuhe, viel Blinkschuhe und so weiter, aber nie irgendwie also das Einzige, was in Richtung Performance grob geht, sind diese Walk-Schuhe, die so wie so Wippen aussehen mit diesen ganz dicken Sohlen, die da als der Trend irgendwie heiß war, hatten. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, dass die irgendwie krasse Expertise in diesem Bereich hätten. Und als ich dann das erste Mal gehört habe, yo, die gehen in Basketball, dachte ich so, ja cool, passt. Günstige Basketballschuhe ist nicht
das... Wie Starberries und so.
Genau, ist ein bisschen Mangelware, cooler Ansatz. Ja, Pustekuchen. Als ich dann die Preise gesehen habe, war ich erst so, okay, shit. Und das, also sie haben sich halt direkt eingeordnet bei Nike. So. Und haben gar nicht so krass diese Einstiegsdinger gehabt, sondern sind direkt halt mit 140, 160 Euro da reingegangen. Und das ist halt dann die große Frage für mich, was bewegt, also klar, wenn du Hardcore, also ja, Hartenstein-Fan meinetwegen bist, dann kaufst du dir den. Aber das ist ja kein Markt. So. Aber wenn du jetzt in so einem typischen Sportgeschäft oder im Kickstore zum Beispiel oder so an so einer Sneakerwall stehst und du willst einen neuen Basketballschuh und hast dann die verschiedenen Schuhe in der Hand und die kosten in etwa gleich viel und auf einem ist das Swoosh und auf dem anderen steht Skechers oder halt dieses fette S. Die kosten gleich viel. Und der eine wird getragen von OG Anunobi und der andere von LeBron. Dann glaube ich, dass die Quote der LeBron-Käufer relativ hoch sein wird. Oder Adidas und James Harden oder wie auch immer. Ja. Und deswegen, also da bin ich skeptisch, was Skechers angeht. Und der Roster, den sie halt bisher haben, ist jetzt auch nicht der Superstar-Roster. Also neben Isaiah Hartenstein, OG Anunobi habe ich jetzt gerade gesagt, Julius Randle, Joel Embiid tatsächlich auch wieder, der bei Under Armour eben vorher war, Terrence Mann und Norman Powell, den wir gerade noch erwähnt hatten, sind so die NBA-Faces von Skechers bis dato. Beim Fußball hat Harry Kane Schuhe von Skechers an, was absolut Wahnsinn ist, dass aktuell vielleicht der beste Fußballer, der da rumläuft, einen Skechers-Schuh anhat, aber auch die kosten, glaube ich, 250 Euro oder so. Also, so, aber grundsätzlich muss ich sagen, also um den Ausflug jetzt hier wieder zu beenden, Isaiah Hartenstein, geil, dass jemand wie er einen Schuhdeal bekommt und auch wirklich, wie ich es beschrieben habe, Teil von diesem offiziellen Brand-Roster ist und dann da auch eben Teil von Werbekampagnen sein wird und so. weil das hat er sich verdient mit seinem Hustle und ist so nach einer NBA Championship auf jeden Fall was ziemlich Geiles. Ne? Also
ja.
Muss man sagen.
Ja. Dann kommen wir mal zu den Wagner-Brüdern. Yes. Wir bleiben beim Thema Schuhe. Mhm. Und die Wagner-Brüder haben einen lukrativen Vertrag unterzeichnet bei einer sehr bekannten Sportmarke.
Ja, genau. Die sind bei Adidas gelandet. Also Match made in heaven auf jeden Fall. Die zwei deutschen Vorzeige-Basketball-Brüder. Gut, die da Silvers gibt es auch noch, darf ich nicht unterschlagen. Aber
Tristan, gestern gestartet, über 20
genau,
Punkte gemacht.
Stimmt. Die beiden... Die Wagner-Brüder, über die ja auch so viel berichtet wurde während WM und EM und so, die wirklich ja eine riesige Fanbase mittlerweile, vor allem in Deutschland eben haben, wo Franz aber auch wirklich jetzt Richtung All-Star sich Stück für Stück entwickelt in der NBA. Das ist natürlich für Adidas ein absoluter Volltreffer, dass die beiden jetzt gesigned haben. Die haben beide vorher im Nike-Kosmos ihre Verträge gehabt. Also Franz war Nike-Athlet, aber nicht groß, also eben nicht wie Isaiah Hartenstein Teil dieses offiziellen Brand-Rosters, sondern so, ey, ja, ist bei uns gesigned, aber wir schenken ihm keine extra Aufmerksamkeit. So, ja. Und hat dann auch einfach rumgewechselt, um Schuhe zu finden. Also er war jetzt auch nicht dann so, okay, du hast immer LeBrons an oder du hast immer das an, sondern er hat dann, glaube ich, so auf eigene Faust, so würde ich jetzt als Zuschauer interpretieren, geguckt, welche Schuhe ihm am besten taugen. Hat jetzt viel den Book One gespielt von Devin Booker, hat vorher einige LeBrons gespielt, Kobes, also ja, hat so eher so diese Low-Top-Silhouetten. Aber das war halt einfach so ein Standard-Nike-Deal. So. Mo Wagner, der vor ihm in der NBA war, war bei Jordan gesigned, aber auch da, glaube ich, hat sich dann am Anfang sein Vertrag irgendwann mal geändert. Ich glaube, der war am Anfang, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es sogar mal Assets gab mit ihm drauf. Aber war dann jetzt hinten raus auch, ich glaube, er hat dann auch so sein Modell gefunden, dass er einfach Jahr für Jahr gespielt hat, also jetzt nicht groß mitgewechselt, wenn da neue Schuhe kamen. Und dass du die beiden jetzt aber unter der deutschen Sportmarke Adidas vereinst, also nicht nur im tatsächlichen Verein oder Team bei den Orlando Magic, das gibt natürlich krass viel Möglichkeiten auch in Sachen Vermarktung. Also das ist ja für Adidas eigentlich der No-Brainer schlechthin. Also so, du hast die zwei Vorzeigespieler oder Brüder neben Dennis Schröder, der bei Puma gesigned ist, und kannst damit denen jetzt auch dieses Bruder-Storytelling und so dann da machen. Also das ist auf jeden Fall eine Marketing-Goldgrube. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Tattoo haben sie auch gesigned, letztes Jahr schon, das war, ist auch ein guter Deal. Aber ja, da kommt einiges auf uns zu, glaube ich. Und das ist für den deutschen Basketball war das ein sehr guter Schritt. Also auch wenn du jetzt an Detlef Schrempf und so weiter denkst. Ne? Also das sind ja die kleinen Sachen, die es dann auch für Kids, glaube ich, ab und zu braucht, dass du irgendwie einen coolen Werbespot hast, der im deutschen Fernsehen, der auf deutschen Social-Media-Plattformen oder auf deutschen Kanälen gezeigt wird. Das ist, glaube ich, wichtig. Und deswegen, ja, finde ich, das ist ein starker Move. Da gibt es jetzt noch keine krassen Details, aber ist ein Banger.
Auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir mal zu der,
und jetzt kommt der eigentliche Banger.
Absoluten Top-News in Sachen Schuh und Basketball-Sneaker. Ja. Kann man fast nicht glauben. Also Steph Curry hat sich von Under Armour getrennt. Ja. Er und seine eigene Brand, Curry Brand, sind ab 2026 machen sie noch, aber so langsam entwickeln sie sich auseinander.
Ja.
Und letzte Nacht hat er schon praktisch beim Warm-up nicht mehr Under Armour getragen.
Ja, und das ist krass. Also zum einen ist es richtig crazy, dass du nach so einer Zeit, wo du deine eigene Marke innerhalb der Brand Under Armour bekommen hast, wo du, also ich dachte, er hat einen Lifetime-Contract, ich weiß auch nicht, das war für mich einfach so, also er war Under Armour Basketball, weil diese Brand, muss man ehrlich sagen, die macht nicht viel im Basketball. So, die haben ihn und Dann haben sie, wie gerade schon gesagt, mal das Embiid-Experiment gehabt. Und das spricht ja eigentlich Bände, dass du nicht in der Lage bist, mehr als ein Signature-Schuh für deinen Athleten zu machen, obwohl er mehrere Jahre unter Vertrag ist. Also das macht ja so gar keinen Sinn. Aber dass das jetzt zu Ende geht, nach irgendwie 12, 13 Jahren, also jetzt dann droppt der 13. Curry-Schuh, der eben schon seit einigen Jahren dann offiziell unter Curry-Brand läuft, was eben exakt das Pendant zu Jordan Brand bei Nike ist. Und es ist ja auch so weit, dass er De'Aaron Fox zum Beispiel gesigned hat als Curry Brand Athlete. Ja. So, also es ist so eigenständig, dass er eigene Spieler signed. So. Und genau so will er jetzt weitergehen. Wie und mit wem und was, keine Ahnung. Aber, und das finde ich völlig absurd zu sehen, anscheinend war mit Bekanntwerden dieses Vertragsendes oder dieser Auflösung auch klar, dass er außerhalb vom Feld, also außerhalb von den 48 Minuten NBA-Spielzeit, jetzt tragen kann, was er will. Und wie du sagst, hat man heute Nacht direkt gesehen, da hat er den Kobe 6 Mambacita direkt mal angezogen beim Warm-up. Und geht damit jetzt gerade natürlich viral, weil, ja klar, hat er die Mamba-Mentality ausgepackt und erstmal 49 gescored, um wieder gegen die Spurs zu gewinnen. Das wird gerade so eine kleine Rivalry, so wie es aussieht. Es sind immer hart umkämpfte Spiele, in denen Steph Curry loslegt wie ein Weltmeister. Crazy. Also völlig absurd, auch dieses Bild. So, hä? Also es sah wirklich für mich ganz komisch aus. Da steht er da mit diesem schwarz-weißen Kobe am Fuß und sagst so, hä, what? Aber ja, das ist jetzt die neue Realität des Steph Curry mit 37 Jahren. Also irgendwie ganz komisch so. Weiß ich nicht, ist so zu diesem Zeitpunkt halt. Aber man hat dann da was gelesen, was eine Rolle gespielt hat.
Genau, also anscheinend gab es einen Disput oder zumindest eine Meinungsverschiedenheit zwischen Steph Curry und dem CEO von Under Armour, der so ein bisschen MAGA-Trump-Fan ist. Ja. Und wenn man Steph Curry kennt, dann ist er das natürlich überhaupt nicht. Und man munkelt, dass das eine Rolle gespielt hat. Ja. Und was soll man dazu sagen? Also ich verstehe, Steph Curry ist ein guter Grund, finde ich.
Also ist gut, dass unsere Zuhörer unsere privaten WhatsApp-Konversationen nicht sehen. Da spielt dieses Thema doch des Öfteren eine Rolle. Und tatsächlich muss ich sagen, also ich bin immer wieder überrascht. Zum einen habe ich, glaube ich, letztes Jahr aufgrund seiner Leistungen Steph Curry dann, obwohl ich nie Fan von ihm war, weil er an sich so nicht mein Fall einfach so ist. Aber ich bewundere seine Leistungen und wie er den Sport verändert hat natürlich. Mit solchen Aktionen punktet er auf jeden Fall bei mir. Also das kann ich, da mache ich jetzt keinen Hehl draus. Das ist krass. Also wenn das tatsächlich der entscheidende Punkt war, also wirklich so, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, das Zünglein an der Waage war, dann das zeigt, dass er Charakter hat. Also das ist wirklich... Also fände ich brutal. Also wie gesagt, war ja mehr oder weniger so eine Schlagzeile/Vermutung. Aber wenn das wirklich stimmt, dann Hut ab Steph Curry, weil da ist tatsächlich dann die Menschlichkeit oder sind die eigenen Werte auf jeden Fall wichtiger als die Zusammenarbeit mit einer Brand, wo der CEO solche Ansichten teilt. Deswegen, also finde ich, bin ich starker Befürworter dann von dieser Entscheidung. Und ich gönne ihm auch, also, dass diese Curry-Brand, weil die hat auch ja einen Wert, ja, also natürlich einen materiellen Wert, aber auch, da hat er ja was aufgebaut. Also ich will auch hoffen, dass der das jetzt vernünftig weiterbekommt. Ich bin gespannt, in welche Richtung, so komplett independent stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Also fände ich das Allergeilste. Es gibt ein paar so Mini-Brands, die so ein oder zwei Modelle bisher nur gemacht haben. Da sind welche mit viel Potenzial dabei. Das wäre crazy. Oder, und da waren wir uns, ja, Spoiler Alert, haben wir gestern ja schon drüber gesprochen, da waren wir uns gestern einig, wenn so ein Player auf den Basketballmarkt jetzt kommt, den bisher noch keiner auf dem Schirm hat,
ja.
Und da haben wir beide an On gedacht, zum Beispiel, weil da doch auch einige Parallelen zu Roger Federer bestehen, ja, also so Goat-Level, Mitte, Ende 30, ist ein etablierter Spieler, der quasi von jedem gemocht wird.
Ja, ist ein sauberer Spieler.
Genau, sauberer Spieler.
Keine, ja.
Also, ich weiß jetzt nicht, ob On irgendwas.
Skandale.
Genau. Ob On irgendwas mit Basketball zu tun haben will, das wäre natürlich schon jetzt ein großer Schritt. Aber why not? Also, ich fände es super spannend. Das haben wir jetzt an der Stelle mal gedroppt. Das wäre so unser. Also ich würde da jetzt kein Geld drauf setzen, aber...
Nee, aber wenn es so wird, dann können wir sagen,
ja,
wir haben das gesagt.
Ja, das würde auf jeden Fall sehr, sehr gut passen. Auch so mit diesem Kalifornien-Ding und so. Oder, weiß nicht, das verbinde ich auch so ein bisschen mit On. Also auch so diese Ästhetik, die haben. Sehr clean, unaufdringlich tatsächlich. Also so, auch weil er... Und er ist ja auch ein leidenschaftlicher Golfer. Das passt auch so ein bisschen zu diesem Look und so. Also da könnte man viel draus machen, habe ich so das Gefühl. Und ja, bin ich gespannt, in welche Richtung es geht. Natürlich, ich meine, er hat jetzt auch mal ein Statement gesetzt, dass er direkt Nikes getragen hat. Das wäre natürlich auch nicht ganz
Nicht ganz so fern. Es so ein bisschen wie so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Hallo Nike, aber, schau zu hier. Aber
On wäre auf jeden Fall witzig. So,
wäre witzig, wäre was Neues. Cool.
Ja, und weil er dann auch tatsächlich irgendwie so fast Pionierarbeit halt für die leistet. Also weil er so der Türöffner in eine neue Welt oder in ein neues Business für die wäre. Und er ja quasi diese etablierte Marke Curry Brand schon hat.
Ja.
So, also fänd ich spannend. Das werde ich auf jeden Fall mitverfolgen.
Ist es so ein bisschen vergleichbar mit, was wäre gewesen, wenn Michael Jordan Air Jordan Brand, also die Jordan Brand auskoppelt, beziehungsweise wenn Nike sagt, okay, wir brauchen die Jordan Brand nicht mehr. Praktisch als Jordan noch aktiv war. Weil da gab es die Jordan Brand ja auch schon und die war ja auch eigenständig, aber immer noch Teil von Nike.
Aber halt wesentlich größer. Also das ist halt der Hauptunterschied. Ich meine, vom Prinzip her ist es das Gleiche. Aber also auch so, du hast dein eigenes Logo, alles, du hast, also wie gesagt, er hat halt jetzt, ich glaube, nur die Aaron Fox gesigned, auch und so, du hast jetzt da noch nicht so viel Spieler versammelt, es gibt auch noch nicht so viel Modelle und so, also bei Jordan war alles größer, aber vom Prinzip her ist es eigentlich das Gleiche, ja. Also so, das schon, deswegen, also Wahnsinn eigentlich, also dass du so auf so einem Level zusammen Under Armour hochziehst im Basketball. Also ich habe gerade schon gesagt, er hat vielleicht mehr für die Brand im Basketball getan als die Brand für ihn.
Ja.
Das muss man auch dazu sagen. Aber ja, also weil Under Armour, keine Ahnung, ist, ich assoziiere die eigentlich weiterhin nicht wirklich mit Basketball. Obwohl sie auch echt gutes Produkt gemacht haben. Also die sind innovativ, die haben einen krassen Grip, die haben keine Ahnung was, also die haben tatsächlich, habe ich dir ja gestern schon erzählt, aber das war wirklich eine, also das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, als der erste Curry Flow, ich glaube war das dann 8 oder 9 oder so, vor einigen Jahren kam und diese Flow-Sohle eben so die neue technische Entwicklung von Under Armour war, die eigentlich ohne richtige Außensohle ist, sondern einfach dieses eine Stück weiche Sohle, also ohne, dass da außen nochmal diese Gummischicht drauf ist.
Ja.
Trotzdem halt mit ein bisschen Profil, ganz wenig, super feine Lamellen. Und das war der härteste Grip, den ich in meinem Leben gesehen habe. Also ich habe das im Kicks Office, habe ich diesen Schuh ausgepackt und der hat auf meinem Schreibtisch, habe ich mich mit meinem ganzen Gewicht in den Schuh reingelehnt und der hat sich nicht bewegt. Also im Gegenteil, ich habe mich auf den Schuh abgestützt und dadurch hat sich mein Schreibtisch dann bewegt. Also der war wie festgeklebt an meinem Tisch und hat aber gleichzeitig, machte er keinen Sound. Also es war eine dieser Kampagnenclaims, euer Squeaking is losing. Und dann hast du so Also, das, also ich check's bis heute nicht. Du hast einen Schuh, der quasi keinen Sound macht, der aber so viel Grip hat, dass du aufpassen musst, dass du nicht auf die Schnauze fliegst, wahrscheinlich in einer guten Halle. Also ich habe dann gehört, in staubigen Hallen ist er tatsächlich schlechter als ein normaler Schuh, weil wenn der Staub Klar. in der Sohle hängt, ist Feierabend. Aber in einer sauberen Halle ist er ein Gamechanger. So. Also crazy. Und deswegen, also sie haben da echt was vorangebracht, auch zusammen. Ich glaube, rein Impact, Marketing technisch war auf jeden Fall eher der größere Faktor als die Brand. Aber ja, es bleibt spannend mitzuverfolgen. Steph Curry, der ja die alleinige Identifikationsfigur für Under Armour im Basketball war, macht jetzt auf eigene Faust wahrscheinlich.
Das hat mich immer bei Under Armour gewundert, dass die so wenig aus Steph Curry machen. Ne? Weil Voll. Der war ja eine Zeit lang auf demselben Level wie LeBron James. Was der da für 1, 2, 3 Jahre veranstaltet hat, das war absolut Game Changer auf einem anderen Level.
Ja.
Und dann trotzdem allein irgendwie Werbekampagnen oder Werbeclips oder so oder Fernsehwerbung. Wann hast du Steph Curry schon mal in Under Armour gesehen? LeBron James macht einen Werbespot nach dem anderen, Poster so groß wie ein Hoch aus.
Ja.
Und irgendwie kriegt man nicht wirklich mit, dass Steph Curry bei Under Armour ist, außer dass er das trägt. Aber die haben mit dem Gesicht und mit dem Mann Steph Curry einfach zu wenig gemacht, finde ich. Dafür, dass er einfach unglaublich krass war.
Also es war 100% der Athlet, den die jemals gesigned hatten eigentlich, also vor allem zu dem Zeitpunkt, das ist ja auch das, also zu dem Zeitpunkt auf der Blüte seiner Karriere als NBA Game Changer, also ich habe wirklich in meinem Leben, und das muss ich auch sagen, also auch wenn ich kein Fan bin, aber ich habe in meinem Leben keinen Basketballer gesehen, der mir mehr Bauchschmerzen bereitet hat als er, aus Gegnersicht, wenn er einfach mit Ball über die Mittellinie kam, weil dann war es für mich so, Scheiße, wenn der jetzt wieder diesen einen Wurf irgendwo mitten im Spiel trifft, dann kippt dieses ganze Spiel. Also kein Spieler hat ein Spiel spannender machen können aus dem Nichts quasi oder auch eben kippen können bisher, so wie Steph Curry das kann. Plus dann ist er eben dieser, wie du sagst, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, er ist ein ganz sauberer Spieler, die meisten finden ihn super sympathisch, also du hast maximales Potenzial mit dem, ihn als Gesicht der Marke halt auch wirklich zu pushen bis zum geht nicht mehr. Aber wie du sagst, das Gegenteil war der Fall. Also ich war da bei Business-Terminen dabei, so dieses typische, wo so der Ausblick ins neue Jahr, die neuen Kollektionen und so weiter gezeigt werden. Da haben die dann so Imagefilme gezeigt. Da war ich nach diesem 2-3 Minuten Video da gesessen und habe gesagt, ja, war ein cooles Video, aber wo war denn der Steph Curry? Also so, das kann doch nicht sein. Also dass du sitzt dann bei Under Armour, also es ist einige Jahre her, aber es war zu der Zeit, als er gekillt hat halt einfach. Also ich meine, killt ja immer noch, aber als er komplett zerlegt hat. Als die Rivalry mit den Cavs auf dem Höhepunkt war, dann zeigst du dann 2-3 Minuten Video, wo irgendwelche Leute durch die Gegend rennen, Workouts machen und 2-3 Football-Szenen drin sind. Aber im Endeffekt zeigst du quasi zu 80% Sportunterwäsche. Und vernachlässigst, dass du einen globalen Basketballstar, Superstar unter Vertrag hast. Also das macht für mich keinen Sinn. Jetzt ist er dann ja weg. Jetzt haben sie irgendwie Patrick Mahomes noch übrig als Top-Superstar, aber ja, keine Ahnung. Also fand ich immer strange, deswegen habe ich es auch gerade schon gesagt. Also ich assoziiere die Brand eigentlich nicht wirklich mit Basketball. Aber es scheint ja auch, als würden sie das selbst nicht tun. Deswegen, dann Curry Brand, gut, dass er die hat. Bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Gut, dann kommen wir mal zur neuen Rubrik, die wir letzte Woche ins Leben gerufen haben. Mit dem All-Ball-Eumel der Woche.
Yes.
Letzte Woche waren es Ja Morant und Paul Pierce. Wen haben wir diese Woche, Phil?
So, diese Woche, es ist ganz ähnlich. Es ist gut, dass wir nochmal neu aufgenommen haben. Und zwar haben wir brandheiß, habe ich ein Zitat noch gelesen, Freitagnacht nach unserer gestrigen Fail-Aufnahme.
Es gibt ein Update.
Deswegen Update, und er ist besser als der, den ich eigentlich gepickt hätte. Weil es handelt sich um jemanden, der ganz ähnlich wie Ja Morant ein junger Topstar ist, der oder Teenie-Star fast, der super viel Anklang bei den jungen Fans findet, der einen eigenen Signature-Schuh hat. Knallbunt ist der bei Puma. Und zwar ist es LaMelo Ball, der ein Zitat für die Ewigkeit gedroppt hat, was also wirklich unfassbar ist. Ich meine, er macht viel Zeug, wo man sich so ein bisschen ans Hirn fasst. Er hat fragwürdige Tattoos teilweise, kommt natürlich, also hat den absoluten Vorzeigevater. Da würde es einen ja auch wundern, wenn das alles reibungsfrei funktionieren würde. Aber ja, die Ball-Familie ist ja schon so ein bisschen wild unterwegs. Mhm. Was ich jetzt aber gestern noch gelesen habe, ist schon echt ein absoluter Kracher, muss ich sagen. Also damals 2020, NBA Draft, LaMelo Ball, einer der Kandidaten für die absoluten Top-Picks, war ja dann auch Pick Nummer 2. Und den ersten Pick hatten die Timberwolves, die ja bekanntermaßen Anthony Edwards gepickt haben, was ja auch sich herausgestellt hat als der richtige Pick. Aber es stand nicht ganz fest, ob sie ihn nehmen wollen. Und natürlich, wie es so ist, du hast den Nummer 1 Pick, du hast die freie Wahl. Dementsprechend schaust du und machst und hast ein Workout hier, hast ein Workout da und auch Pre-Draft-Interviews, Assessments, wie Rainer Meisterjahn uns erzählt hat, irgendwie auf der mentalen Ebene so Evaluations und so weiter. Ja, so. haltet euch fest, LaMelo Ball hat sich mit einer Antwort auf jeden Fall den Nummer 1 Pick versaut. Vielleicht gab es auch noch andere Faktoren, aber LaMelo Ball wurde gefragt von den Timberwolves, was er denn nach seiner aktiven NBA-Karriere dann machen will. Und er hat tatsächlich geantwortet, er würde gern Präsident der Vereinigten Staaten werden. So,
schon mal antworten.
Ich meine, wir wissen, wer jetzt gerade Präsident ist, also keine Ahnung, ob da in Sachen Qualifikation LaMelo Ball auf einem ähnlichen Niveau wäre, aber sowas zu sagen in einem Pre-Draft-Interview, wo es wirklich, also ich meine, der Kerl weiß ja in dem Moment, was auf dem Spiel steht. Mhm. Also der weiß ja, das sind gerade die Timberwolves, die haben den Nummer 1 Pick. Da sollte man vielleicht so ein bisschen mitdenken und auch wirklich so sagen, ja, okay, ich muss darauf achten, was ich sage. Es geht hier darum, also weil Nummer 1 Pick heißt ja auch Geld tatsächlich. Also es ist ja nochmal so minimal mehr Geld. Und dann hockst du da als 18-, 19-Jähriger und sagst, ja, ich will Präsident der Vereinigten Staaten werden. Und hast bisher natürlich, und das muss man sagen, natürlich gibt es bestimmt andere 18-, 19-Jährige, aber du hast natürlich bisher, also die sowas sagen, aber du hast ja bisher ein Leben geführt mit eigener Reality-Show, mit irgendwelchen vogelwilden Manövern, mit einem halben Psychopathen als Vater. Also du bist quasi der Inbegriff von Boulevardmagazins Basketballer. Mhm. Also du bist Klatsch und Tratsch noch und nöcher. Eigentlich so das Gegenteil von dem, was man sich unter einem Präsidenten normalerweise vorstellt. Also gehst fast in Richtung Enfant Terrible. Homeschooled wahrscheinlich. War ja Chino Hills. Aber du bist jetzt nicht derjenige, der durch eine krasse akademische Laufbahn beeindruckt hat, sondern eigentlich nur durch schnellen Fame, schnelles Geld und wahnwitzige Entscheidungen und setzt dich dann dahin und sagst, du willst der Präsident werden und dann heißt es so, yep.
Okay, danke. Nummer 1 wir rufen Sie an.
Ciao. Don't wir melden uns dann, wenn der andere doch nicht will. Crazy, Mann. Also das ist auf jeden Fall Eumel der Woche, ganz klar, weil what the fuck? Also so, nimm ein bisschen dein Grips zusammen, erkenn die Situation, in der du bist. Alter, what? So, naja, ja. LaMelo Ball, der Eumel der Woche, ganz frisch, aber eventuell zukünftiger Präsident.
Eventuell. Ganz großes Fragezeichen. gut, ich habe auch einen Eumel der Woche und bei mir ist das ein bei mir ist das jemand, der nicht in der NBA spielt, aber möchte vielleicht gerne in der NBA spielen, weil er ist einfach aufs Feld gerannt. Und zwar beim Spiel der Los Angeles Clippers gegen die Denver Nuggets. Ist ein junger Mann, ich schätze mal so 18, 19 oder so, aus der ersten Reihe. Und da saß er mit seinen 3-4 Kumpels, die alle Handy hatten, die ihn alle gefilmt haben. Sitzt in der ersten Reihe, zieht sein T-Shirt aus, hat ein T-Shirt drunter, wo irgendwas drauf stand, und rennt aufs Spielfeld, mitten im Spiel, nicht Timeout oder so, sondern rennt aufs Spiel, während der Ball live ist, und macht sich so ein bisschen auf den Affen, präsentiert sich so ein bisschen, hey, hier, schaut mich an, hier die ganze Welt, postet so ein bisschen vor seinen Kumpels, die alle filmen, und den ersten Security, die dann natürlich sehr schnell angerannt kam, den ersten Security hat er so ein bisschen ausgefaked, der ist dann fast hingefallen, der zweite hat ihn dann tatsächlich gepackt, dann kam der dritte und so weiter, also dann haben sie ihn da zu viert, glaube ich, rausgetragen, und das ist so eine Aktion, die regt mich fürchterlich auf, weil Basketball ist ja Gott sei Dank bisher verschont geblieben vor solchen Idioten, die einfach aufs Spielfeld rennen. Das kennt man ja eigentlich nur aus dem Fußball. Im Basketball hat man das bisher noch nicht gesehen, und ich hoffe sehr, dass das das erste und das letzte Mal ist, dass ich sowas sehe, weil das ist absolut uncool, und da könnte jeder aufs Spielfeld rennen. Wer weiß, was der gemacht hätte und so weiter, und
Ja, also ist
ein Eumel der Woche für mich.
100% Volltreffer. Ich finde es tatsächlich also verwunderlich, dass das nicht öfter passiert. Mhm. Aber ja, also es ist halt, weil es gibt ja keine Absperrung, keine Grenze, da ist keine Bandenwerbung vor dir oder so. Du sitzt ja wirklich, also ich meine, Jay-Z hat damals ja auch gesungen, I could trip a referee. So, auch das passiert nie. Und deswegen, also sehe ich ähnlich wie du. Hoffentlich ist es jetzt nicht das neue Ding und da kommt ein Trittbrettfahrer nach dem nächsten und wir haben die nach der Dildo-Epidemic jetzt auf einmal die On-Court-Streaker-Flitzer, wie auch immer. Wenn es wenigstens ein Flitzer gewesen wäre, Mann. Alter, dann renn wenigstens nackt quer drüber und stell dich aber nicht hin.
Dann hättest du sehen können, wie alle Basketballspieler weggerannt werden.
Ja, aber dann stell dich nicht auf Platz geblieben. Aber dann stell dich nicht irgendwie hin, mach einen auf so, guck mal, wie cool ich bin. So, nee, du bist nicht cool. Also es ist einfach so ein komischer Publicity-Stunt. Ich konnte auch nicht so wirklich lesen, was auf seinem selber mit Filzstift beschriebenen T-Shirt stand. Aber ja, wie du sagst, komplett affig und hoffentlich ein einmaliger Ausrutscher, vielleicht leitet die NBA ja da auch direkt schärfere Maßnahmen ein oder so, aber ja, nee, weiß nicht.
Ja, der Grund, warum wir das nicht öfter sehen, schätzungsweise, ist einfach der Ticketpreis.
Ja.
Ne, also das kannst du ja eigentlich nur aus der ersten Reihe aus machen.
Ja.
Und das ist halt, eigentlich ist es das nicht wert, dass du dafür ein Lifetime-Ban bekommst, wenn du da, weiß ich nicht, wie viel $1,000 bezahlen musst, um überhaupt das machen zu können. Mei. Aber wenn die Ticketpreise sich so entwickeln wie bei den Memphis Grizzlies,
dann
vielleicht. Dann kannst du für $2 kannst du vielleicht auf den Court rennen.
Ja, das stimmt wohl. Ja, schauen wir mal. Nee, aber es ist affig. Also und hat, ja, war auch beim Fußball noch nie cool. Also so, aber ist, nee, also super nervig und also braucht kein Mensch. Aber ja, hoffentlich bleibt es bei dem einmal.
Das.
Besser wär's.
Gut. Du hattest noch eine Art Rant, einen All-Ball-Rant, den können wir mal wieder aktivieren.
Ja, so einen kleinen Rant, genau. Ich war in London letztes Wochenende, Sonntag auf Montag, eine Nacht einfach, weil ich aufs Clips-Konzert gegangen bin, was richtig krass war, und halt wirklich so Sonntag früh hin, ganzen Tag den Bauch voll gefressen, abends aufs Konzert, absolut perfekter Tag. Und dann am nächsten Tag bin ich halt, also mein Flug ging erst am Nachmittag, dementsprechend bin ich so ein bisschen spazieren gegangen, mehr oder weniger. Es war leider am Montag dann Klischee-Wetter. Dann, als ich da dann so durch Shoreditch gelaufen bin, und zwar weniger Shoreditch die Shops und Foodspots, sondern so ein bisschen auch durch die Wohngebiete und so, wo dann auch so kleine Parks sind, da ist mir wirklich, da bin ich wütend geworden, ja. Also da habe ich mir gleich gedacht, Alter, das muss ich erzählen im
Podcast. Warum sprechen die hier Englisch?
Warum sprechen die alle Englisch?
keiner versteht mich.
Nein, und dann war das tatsächlich so, also grundsätzlich super schön für Engländer und für Londoner. Aber es waren so absurd viele Freiplätze, öffentlich zugängliche Basketballanlagen, dass ich es nicht packen konnte. Also es war so, ich meine, ich fotografiere das ja auch gern und so, und deswegen war das erst so, ah, cool, und hier kann ich ein Foto machen und da und so. Und dann denke ich aber so, hä, wie kann das sein, Alter? Willst du mich jetzt eigentlich ein bisschen verarschen? Wieso sieht denn das in Deutschland nicht so aus? Und das ist jetzt nicht so gewesen, dass das alles die absoluten Hochglanz-Premium-Wunderwas-Anlagen waren, aber es war total unterschiedlich. Also es war zum einen krass verteilt. Also ich spreche hier gerade von einer Distanz von 2, 2,5 Kilometer vielleicht, die ich zurückgelegt. Also ich war ungefähr eine halbe Stunde zu Fuß unterwegs und habe in der Zeit 6 Basketballplätze, Basketballanlagen gesehen, weil einzelne Plätze waren es sogar mehr. Also es war total unterschiedlich. Es waren teilweise, so wie man es aus New York kennt, beim West 4th Street Cage oder so, dass das so eingezäunt ist, war mit so 1, 2 Courts. Mhm. Dann hast du aber irgendwie in so Wohnblocks in der Mitte einen Court. Dann hast du mitten in einem Park ohne Zaun außenrum 4 komplette Full Courts und so. Also ich habe in einer halben Stunde wahrscheinlich, wenn es wirklich um einzelne Spielfelder geht, 10, 12 komplette Basketballfelder gesehen. Öffentlich zugänglich, mit ordentlichem Bodenbelag. Korbanlagen, mein Gott, wie man es halt bei öffentlichen Plätzen gewohnt ist, 80% hatten kein Netz und so, ey. Aber Alter, du hast gefühlt an jedem Eck die Möglichkeit, einen Ball in den Korb zu schmeißen. So, und das hast du, also ich kenne mich in Berlin jetzt nicht so krass aus, aber in München hast du es auf gar keinen Fall. Und in den Städten, in denen ich mich so bewegt habe, hast du das auf keinen Fall. Und ganz oft, also wenn du so Sportplätze hast, dann gehören die halt zu irgendwelchen Vereinen, dann gehören die zu Schulen und so, dann sind die gar nicht öffentlich zugänglich. Und das ist halt für mich da der springende Punkt gewesen. Das waren keine abgesperrten Sachen. Ich konnte auf alles drauflaufen. Da waren, wenn da ein Zaun war, dann war das einfach der Zaun, dass die Bälle drin bleiben, aber es war eine Tür, es war einfach ein öffentlicher Platz. Die sahen auch alle gleich aus, die waren alle so schwarz-lila war der Bodenbelag, aber schon wie bei uns so diese Tartanplätze, der typische Sportplatz, Hartplatz halt. Aber dann denke ich mir halt so, yo, wir sind jetzt, und natürlich kommt es nicht über Nacht, aber wir sind hier im Land des amtierenden Welt- und Europameisters im Herrenbasketball. So, also wo nur noch der Olympiasieg fehlt, dann hast du so die Holy Trinity an Nationalmannschaftserfolgen. Es geht ein vermeintlicher Basketballboom durchs Land. Also und der WM-Titel ist 2023, ne? Also so. Es geht ein vermeintlicher Basketballboom durchs Land. Die Anmeldungen, die Mitgliederzahlen, alles steigt. Aber du musst doch den Menschen die Möglichkeit geben, auch außerhalb von dem gottverdammten Verein Basketball spielen zu können. Und wenn du dann immer nur alle x Ecken einen vernünftigen Court hast, ja, weil oft ist es dann so, dann gibt's mal einen Court, dann ist es ein einzelner, also ein Half-Court manchmal, ganz oft ohne Linien. Hier, wo ich wohne, schräg gegenüber, ja, das ist auch bei einer Schule. Das heißt, wenn ich da jetzt Vormittag hingehe und da ist Unterricht, komme ich mir ja vor wie der größte Depp, wenn ich da auf den Court werf, weil ich da Krach mache quasi. Das ist einfach ein runder Asphaltplatz oder zwei runde Asphaltplätze. Da stehen 2 Körbe Rücken an Rücken quasi.
Ja.
Da sind keine Linien. Die sind krumm und schief. Aber immerhin kann ich halt einen Ball in den Kopf schmeißen, wenn ich will. Mhm. So. Aber das ist halt dann das Ding. Und das ist auch Teil von dem Spielplatz. Und wenn dann bei uns, also so habe ich halt das Gefühl in Deutschland, wenn dann irgendwie eine Fläche da ist, wo entschieden wird, hey, da kann man was hinbauen, dann wird da nicht gesagt, lass da mal einen geilen Basketballcourt hinbauen. Da wird dann gesagt, ah, warte mal, Basketball, da langt ja wahrscheinlich ein Korb, gell?
Ja, ja, klar. Das sind halt Leute, die keine Ahnung haben.
Weil wir müssen auch gucken, also so ein Fußballplatz daneben wäre schon gut. Da haben wir einen Fußballplatz, also einen Skateplatz auf jeden Fall noch. Da so ein paar so Sachen. Und das sind alles Sachen, die mehr Platz brauchen dann als Basketball. Also Basketball wird dann immer diese kleine Ecke bleiben, diese Nische. Und dann noch ein Spielplatz für die ganz Kleinen. So, und dann hast du immer diese Komplexe, wo halt einfach so ein Korb in der Ecke ist. Aber das ist halt nicht, da wirst du auch nie diese Basketballkultur erleben, wie du sie aus den USA und so kennst, weil es nicht diese dedicated Sachen gibt, also oder nicht genug davon. So, und das stört mich halt massiv und ich habe gar nichts gegen Fußball und Skaten, um Gottes Willen. Ich bin froh über jeden Skateplatz, den ich sehe. Ja, Fußball genauso. Es ist einfach wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, seinem Hobby nachzugehen. Aber Basketball wird immer noch krass stiefmütterlich behandelt. Und da muss ich sagen, da muss der DBB, da muss der Sportbund, da muss die Bundesregierung, keine Ahnung, wer da alles mit drin hängt. Also wer sowas dann entscheiden kann, natürlich ist es sehr oft auch, sind es die Kommunen. Aber es sieht so aus, als gibt's da niemanden, der irgendwie mords vorangeht. Vielleicht muss ich das jetzt sein.
Ja, macht es.
Weil es geht ja immer nur über Leute wie Dirk Nowitzki oder so, der jetzt zum Beispiel in Würzburg wurde so ein Court eröffnet, der sieht aus wie so ein Dallas Mavericks Court mehr oder weniger. Der ist auch jetzt noch nicht ganz öffentlich zugänglich, soweit ich weiß, aber ohne so jemanden wie Dirk oder Dennis Schröder oder so kriegst du anscheinend das nicht wirklich hin. Und es gibt Sachen, auch in München gibt es den Pineapple Park, um Gottes Willen, das habe ich jetzt unterschlagen. Das ist cool, da kannst du hin, das ist sogar überdacht, also da kannst du auch hin, ist öffentlich, ist halt nicht die geilste Lage. Aber es ist so, du hast auf jeden Fall eine Möglichkeit, kostenlos Basketball spielen zu können, sogar in der Halle und da sind auch draußen davor Plätze. Aber das Ausmaß, was ich da in England gesehen habe, in London, und bei aller Liebe, nichts gegen englischen Basketball, aber im Nationalmannschaftsbereich sind die so, da spielen die ja gar keine Rolle. Die sind absolutes Kanonenfutter. Die haben, was war das Ergebnis gegen Deutschland? 120 zu 57 oder sowas. Also komplett in die Einzelteile zerlegt. Und die haben zigmal mehr so Zeug, so Anlagen, als wir hier in Deutschland. Und das macht mich einfach fuchsig. Und deswegen musste ich mich da jetzt aufregen, weil mich das einfach kolossal genervt hat. Da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen runterziehen lassen. Klar, so Regenwetter hat da vielleicht auch dazu beigetragen, aber das hat mich so aufgeregt. Ja, strange. Also muss ich einfach sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so monsterteure Projekte sind, da so einen Tatanboden irgendwie hinzuknallen. Oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wenn man sich eben im Ausland teilweise die Böden anschaut. Ja, aber scheinbar gibt es da keine Prio.
Ich meine, du hast gerade gesagt, dass das natürlich nicht über Nacht kommen kann und natürlich kann man jetzt nach dem WM-Titel 2023 noch nicht erwarten, dass das hier in Deutschland komplett anders aussieht. Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Deutschland 1993 Europameister geworden ist. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Basketballplätze es vor der Europameisterschaft gab und wie viele es jetzt nachher gab, aber gefühlt ist auch das nicht irgendwie so, dass du praktisch keine 200 Meter laufen kannst, ohne einen Basketballplatz zu sehen. Das ist einfach immer noch einfach für einen Europa- und Weltmeister indiskutabel, wie das aussieht in Sachen Breitensport. Nicht jeder kann sich einen Verein leisten. Es soll einfach möglich sein, dass Kids, die im Sommer oder wann auch immer spielen wollen, einfach rausgehen können und spielen.
Ja.
Und da muss ein Korb in der Nähe sein, dass sie das machen können. Und wenn nicht, dann ist das einfach der größte Scheiß. Und dann ist das einem Welt- und Europameister nicht würdig.
Nee, null. Und es gibt, also um Gottes Willen, ich habe jetzt nicht gesagt, es gibt das gar nicht. Ja, also Beispiel jetzt eben in München, Pineapple Park, super Projekt, passt. Gibt auch den Massmann Park oder so. Aber das sind dann halt auch einzelne Courts, wo ich jetzt als Kind, keine Ahnung, da ist dann halt, und das ist ja auch gut, dass da die Competition ist, so, weil das der Court ist, wo die Guten spielen. Aber dann bin ich halt direkt als, also brauche ich als Zehnjähriger nicht hin, dann quasi, so, weißt? Also, weil, ergibt es diesen einen Court und das war's. Und dann hast du halt ganz oft eben diese typischen Tatanplätze und so, die aber halt wirklich zu 90% zu irgendwelchen Vereinen und Schulen und sonst was dazu gehören. Ich kenne das ja auch aus meiner Kindheit und Jugend. Auch bei mir in der Kleinstadt und so. Dann bin ich da durch irgendwelche Löcher im Zaun oder irgendwo drüber geklettert teilweise, weil ich nicht immer nur auf diesen einen einzelnen Korb bei uns hinten im Stadtgraben werfen wollte, sondern halt auch mal woanders und so, oder dass man auch, wenn man zu mehreren ist, auch einen Fullcourt hat und hin und her. Und das sind, wie du sagst, 93 Europameister und da war es ja, also das hat ja schon irgendwie gefühlt nichts geändert. Aber da, also, weiß ich nicht, da muss einfach irgendwie da braucht es eine Initiative, da braucht es Leute dann tatsächlich wahrscheinlich à la Dirk Nowitzki, die sich dann da auch mit für einsetzen und stark machen, aber sonst schwierig.
Ja.
Schwierig, ja. Rant over.
Gut.
Rant over.
Haben wir noch was für diese Episode?
Haben wir noch was, ja. Einen Album-Tipp habe ich noch.
Oha, Musiktipp.
Genau, ja, gerade schon Clips gesagt. Das Album hatte ich ja damals empfohlen. Jetzt auch sehr interessant, vor allem für die Basketballer, wovon ich jetzt ausgehe, dass die meisten Zuhörer hier Basketballer sind oder affin. Es gibt ein neues Album von Bart Oatmeal. Ja, Oatmeal, what? So wie man es vom Frühstücken teilweise kennt. Bart Oatmeal und Dough Networks. Und das Album heißt Steel Cut to the Big Apple. Und hinter dem Namen Bart Oatmeal versteckt sich, ich nenne ihn jetzt NBA-Legende, vor allem durch das, was er damals im Dunk-Contest geleistet hat. Mhm. Baron Davis.
Nice.
Dunk-Contest, manche erinnern sich, mit dem Stirnband über die Augen, viel zu früh abgesprungen und einfach den Ball ins Nichts gedankt, so 2 Meter bevor der Korb da war. Einer der großartigsten Momente, die der Slam Dunk-Contest jemals hervorgebracht hat. Aber tatsächlich Baron Davis als Rapper. Das Album ist voll von Basketball-Anspielungen, References, Vergleichen und so weiter. Hat auch 15 Songs, also es ist wirklich 15 Tracks lang, ordentliches Album, 44 Minuten und er rappt echt solide. Also sein Flow ist so ein bisschen eigen, würde ich sagen, nicht ganz so smooth, aber grundsätzlich ist es ein sehr stabiles Album, es ist gut produziert, es sind vernünftige Beats, es ist sehr entspannt, also es ist jetzt kein so ein High-Energy-Party-Shit, sondern wirklich so ein gechilltes Laid-Back-Album. Hat sogar DJ Premier auf einem Track mit drauf. Also, ja, interessante Features. Papoose ist mit drauf. Fred Rowe Star von Onyx und so. Also, es ist legit auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so ein, also wahrscheinlich ist für ihn grundsätzlich schon ein Spaßprojekt, aber es ist jetzt nicht so Larifari, wir machen mal irgendwas. So. Also es ist schon ein ernsthaftes, gut produziertes Rap-Album. Das finde ich für NBA-Fans auf jeden Fall super interessantes.
Ja. Interessant. Also ich wusste natürlich, dass Baron Davis rappt. Ich wusste nicht, dass der das so rappt, dass er ein Album direkt macht.
Ja. Ja, und mit Features und allem. Also es ist schon. Ist schon interessant. Also Papoose cool. Ist sogar zweimal drauf. Fred Rowe Star, wie gesagt, also man kennt ihn auch ja von Save the Last Dance als den einen Bösewicht und so, auch als Schauspieler. Also da, ja, kann man nichts sagen. Also es ist echt, also ich war krass überrascht. Das hat mir mein Kumpel aus England geschickt. Gut. Ist crazy. Dave East ist auch noch mit drauf. Also sind schon ein paar auch aktuell noch aktive Leute, sagen wir mal. Nicht nur so oldschool wie Fred Rowe, aber ja, passt.
Sehr gut. Sucht nach Bart Oatmeal
ja.
Auf Spotify oder Apple Music.
Yes, sir.
Da könnt ihr das anhören. Ja. Ich habe noch einen kleinen Serientipp an alle, die gerne Serien schauen und Apple TV haben. Mhm. Pluribus ist der Shit, Mann. Ihr müsst Pluribus der schauen. Shit, und wer irgendwie Science-Fiction-Fan ist und gerne ins Kino rennt, der neue Predator ist tatsächlich gut. Ich hätte es nicht gedacht, aber kann man sich anschauen. Das war's von meiner Seite.
Kann man sich anschauen.
Kann man sich wirklich anschauen, ja? Okay. Ich hätte es nicht gedacht, aber ist gut.
Okay, gut. Nice.
Ja, das war's für diese Episode.
Thomas, Round 2.
Zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden, innerhalb von 24 Stunden aufgenommen.
Ja, tatsächlich und, fast 12 Stunden sogar. Also es war jetzt sehr knapp, Mann.
Und insgesamt haben wir über drei Stunden aufgenommen.
Ja.
Also, ja.
Hard work and dedication, Alter. Ja,
ich hoffe sehr, dieser Upload funktioniert jetzt
ja.
Und dass wir das am Dienstag rausbringen können und wir zur gewohnten Zeit dann um 5.30 Uhr online sind und das releasen können. Gut, und ja, das war's für diese Episode. Yes. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören, Zuschauen. Bitte liked, abonniert und kommentiert. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Wir sind raus. Ciao.
Yes, sir. Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Go, 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 go. Reload it.